durchzureisen, habe ich ja immer wieder neues Zeug zu entdecken. Und ich habe gar keine Zeit, um ein Teufel zu haben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich war auf allen 5 Kontinenten, die es gibt. Und auf jedem Kontinent ist mir irgendwo in einer Form eine Rampe gebaut worden. Gerade beim Reisen, wenn man im Ausland ist, wo eben viel nicht barrierefrei ist, dann machen es die Leute barrierefrei.
Das ist der Roland. Er reist mit seiner Partnerin um die ganze Welt. Er war in einem U-Boot, ging Gleitschirm fliegen, ist ein Jahr durch Australien getourt und hat 7 Monate davon im Zelt verbracht. Mit 20 hat er einen Unfall gehabt und ist seit 36 Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen. Im Sichtbar-Podcast reden wir mit ihm über seine Leidenschaft fürs Reisen, Barrierefreiheit und Dankbarkeit.
Roland, wenn wir ganz am Anfang mal zurückgehen zum Unfall, magst du uns erzählen, wann das war, was dort passiert ist?
Ich bin mit 20, mit meinem Bruder und 2 Kollegen, bin ich Sommerferien gegangen. Das 4. hoch mit dem Auto auf einem Campingplatz in Korsika. Und am Tag vom Geburtstag von meinem Bruder sind er und der Kollege Sachen einkaufen für das Fest am Abend. Und der andere Kollege und ich waren am Strand und haben dort gebadet. Und ich bin dann einmal, mich wollte abkühlen, bin ins Meer gesprungen und habe einen Köpfer gemacht in eine Welle rein. Und die Welle die ist vielleicht so, sage ich, 60, 70 cm hoch gewesen. Und habe einen Köpfer in die Welle rein gemacht. Und habe die Welle tut sich ja wie so überschlagen. Und wahrscheinlich bin ich in dem Moment, wo die Welle sich bricht, habe ich den Köpfer in die Welle gemacht und hat es mir wie durch den Köpfer rein, hat es mir wie einen Schlag auf den Kopf gegeben und hat mir so den Kopf vorabgeschlagen. Und dann hat es mir den 4., 5. Halswirbel gebrochen bei der Wirbelsäule. Und dann bin ich vor einer Sekunde auf die andere, habe ich nicht mehr können bewegen können. Ich war aber immer bewusst gewesen. Ich war auch so unter Wasser und konnte nicht mehr bewegen. Und ich gemerkt, etwas ist nicht gut. Ich habe nicht gewusst, was los ist. Ich hatte diese Situation noch nie. Und plötzlich hat mich einfach jemand aus dem Wasser gezogen. Es war der Kollege, der zugeschaut hat. Und ja, ich war dann 20. Dann hat man dann manchmal so den Glon im Wasser gemacht, so wie der sterbende Schwan und so. Dann hat er gefunden, jetzt macht er schon ein bisschen lang, der sterbende Schwan. Und ist mich dann rausholen. Und ja, das war meine Rettung. Er hat mich dann ans Ufer gezogen. Und dann war ein Arzt vor Ort, ein belgischer Arzt war es, glaube ich. Das hat man mir alles dann erzählt. Und ja, dann ist die Rettung recht schnell gegangen. Und dann kam dann die Sanität gekommen, nach 20 Minuten, eine halbe Stunde schon. Und ich war einfach immer bei Bewusstsein gewesen, aber ich wusste gar nicht, gewusst, was passiert. Oder?
Weißt du, wie lange du im Wasser warst? Bist du schon vorgestellt?
Das kann nicht lang sein, weil ich kein Wasser geschluckt habe. Das ist vielleicht eine Minute, ich weiß nicht. Mhm. Aber ja, keine Gedanken gehabt, was ich wusste, etwas geht nicht.
Hast du nicht gedacht, du könntest jetzt vertrinken oder so, weil niemand
kommt? Nein, nichts. Wieso nicht? Zuerst, als ich gedacht habe, ist, also ich habe nicht das Gefühl, was ich mich erinnere, ist, bin kurz vorher noch in der Skiferien gewesen. In einem Gewerbeschullager in Sassgrund war es, glaube ich, ich habe Skifahren gedacht. Ich dachte, was ist jetzt mit Skifahren? Kann ich echt noch Skifahren? Das ist irgendwie das Erste, was ich gedacht habe. Und viel mehr nicht, ja. Und dann ist dann die Rettung vor sich gegangen. In dieser Zeit ist dann mein Bruder schon wieder zurückgekommen vom Einkauf. Und ja, sind natürlich alle geschockt gewesen und die sind auch mit mir mit dem Krankenwagen in ein Spital in Galvi war das, in Korsika. Und von dort an konnte mein Bruder nicht mehr mitkommen. Also die haben mich zwar untersucht dort und haben mich dann in ein nächstes Spital bringen. Und es ist dann nur mit dem Helikopter gegangen, weil es doch eine rechte Verletzung war. Und ja, dann sind die mit mir mit dem Helikopter fort. Mein Bruder hat nicht gewusst, woher. Und dann hat er den Rega angerufen. Und der Rega hat dann irgendwann herausgefunden, dass sie mich auf Marseille gebracht haben. Und dann hat man halt in Frankreich noch nicht so viel gewusst über Querschnittlähmung, über Verletzungen am Rückenmark und so. Und dann ist der Träger mich so schnell wie möglich holen und ich bin dann 30 Stunden nach dem Unfall in Basel im Kantonalspital operiert worden und bin dann 9 Monate oder 10 Monate in der ersten Rehabilitation im Paraplegikerzentrum Basel gewesen, ja.
Wie lange ist es gegangen, bis man dir wie gesagt hat, was passiert ist? Oder wie ist der Prozess gegangen? Wann hast du realisiert, dass du wahrscheinlich im Rollstuhl bleiben wirst? Oder ist es so schrittweise?
Ich war in Basel gewesen, also nach der Operation. Also.
Und dort hat man dir denn das schon fix gesagt? Oder ist es so gewesen,
ja,
wir schauen
ja, mal? Ja, ist dann schon der Chirurg gekommen und hat gesagt, von dieser Verletzung erzählt und so. Und ja, hat man schon gesagt, wahrscheinlich werde ich nie mehr laufen können, oder? Und ist dann noch so gewesen, die ersten 6 Wochen konnte ich nur den Kopf bewegen, also die Arme und so. Habe ich noch gar nicht bewegen. Hat mir auch gesagt, was ich für eine Verletzung habe. Also, ich habe den 4. Halswirbel gebrochen. Also, Knochen, ist ja nur ein Knochensplitter, der einen auf das Rückenmark gedrückt hat. Und es hat dann gelangt, dass, das nicht mehr durchblutet ist worden. Und dann sind die Nervenzellen abgestorben. Und das hat dann einen Schock gegeben. Und erst nach 6 Wochen habe ich wieder die Arme einigermaßen bewegen können. Es ist auch so, heute ich kann die Arme bewegen, ich kann die Handgelenke bewegen, nach oben. So, aber so geht es schon nicht mehr. Oder? Also das sind auch Sachen, wo man einfach nach diesem Nachhinein gemerkt hat, ah, das geht nicht, das geht nicht. Ein Teil ist zurückgekommen, ein grosser Teil natürlich nicht mehr. Und ich spüre eigentlich von Brust an, abwärts habe ich keine Gefühl in diesem Sinn, oder? Und, ja.
Wie war für dich der Moment, wo dir der Chirurg das sagt und du in dem Moment nur den Kopf kannst bewegen? Fühlt man sich da gefangen im eigenen Körper? Oder?
Ja, es war einfach schon ein Schock gewesen, aber irgendwie habe ich mir gar nicht wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Ich dachte, ja. Und jetzt eben an die Skifahren gedacht, an das Autofahren. An das Laufen habe ich im ersten Moment gar nicht gedacht, ich kann nicht mehr laufen. Es sind irgendwie meine Hobbys, die ich hatte. Skifahren, Velofahren und so Sachen. Und das andere ist dann auch schon mal gekommen. Also, ja, jetzt kann ich das und das nicht mehr. Und dann ist es losgegangen mit der Rehabilitation, oder? Physio jeden Tag, Ergotherapie und so. Und das kann mir heute noch niemand erklären, ich mir auch nicht. Ich habe nie ein Teuf gehabt. Ich bin nie getaucht irgendwie. Und irgendwie habe ich immer vorgeschaut und ja, heute noch. Also ich habe das heute noch, kein Teuf gehabt, nach 36 Jahren nicht. Oder jetzt am 15. Juli sind es 36 Jahre und irgendwie habe ich das Gefühl, es geht immer noch etwas. Oder? Es ist nicht, dass ich nicht mehr Bewegungen kann oder so, aber eben durch das Reisen, wo ja das Thema ist, habe ich ja immer wieder neues Zeug zum Entdecken und ich habe gar keine Zeit, um ein Teufel zu haben. Vielleicht weiß es nicht.
Bist du schon immer so ein positiver Mensch gewesen, oder ist die positive Einstellung irgendwie mit dem Unfall gekommen?
Es ist auch, weiss auch nicht, meine Freunde oder Leute, die um Familie fragen, ob ich vorher so positiv war, hat sich auch gar nicht so gestellt. Ich war auch nicht negativ gewesen. Das hat man auch dann vielleicht auch gesagt oder so. Ich weiß es nicht, aber
aber es ist doch eine enorme Beeinträchtigung, die du hast seit 36 Jahren. Wie gehst du mit der um? Jetzt?
Ich probiere das Beste daraus zu machen. Was heisst das Beste? Aber ich probiere zu reisen. Reisen ist halt schon das, was mir auch wahnsinnig viel bringt. Also ich bin, glaube ich, 10 oder 11 Monate nach dem Unfall bin ich schon wieder am Reisen gewesen. Also in Basel, Notville hat es ja dann eben noch nicht gegeben. Basel ist dann das letzte Jahr, glaube ich, wo es Basel das Paraplegikerzentrum war, im 89. Und im 90. ist ja dann Notville auf. Und dann hat die Paraplegikervereinigung so Reisen organisiert. Und dort habe ich mich angemeldet. Aber jemand braucht, der mitkommt, weil Pflege und die ganze Sache. Habe ich mir dann eine Krankenschwester dort gefragt, ob sie Zeit und Lust hat, mitzukommen. Dann hat sie gesagt, ja, machen wir. Dann sind wir zwei Wochen sind wir auf Zypern, schon wieder in den Ferien gsi. Zwar nicht umgereist und so, es waren Badeferien gsi. Und gut, nach einer Woche bin ich dann auch schon wieder heim mit der Rega.
Ist etwas passiert?
Ja, ist schon wieder etwas passiert, aber da war ich selber schon.
Okay.
Im Spital haben sie mir gesagt, viel essen, viel trinken. Gesund essen, viel trinken, Stützstrümpfe anlegen und nicht an die Sonne hocken. Und ja, mit 20 habe ich gefunden, ja.
Wir hören nicht auf das, was sie im Spital sagen.
Nicht mal, ich höre nicht. Ich war dort endlich wieder mal am Meer an der Sonne. Also bin ich an die Sonne gehockt. Stützstrümpfe sieht jetzt nicht so toll aus, wenn man ja, irgendwie im Rollstuhl am Meer hockt. Habe ich auch nicht angelegt und darum kann ich auch zu wenig. Und nach einer Woche hatte ich Thrombose. Und bin wieder mit der Rega geflogen. Also ich bin innerhalb 10 Monate oder 11 Monate zweimal Rega geflogen. Und habe ich gefunden, nicht gut, ja. Bin dann wieder im Spital gelandet. Und ja, das waren so die ersten Reiseerfahrungen.
Aber was war es für ein Moment, wo du das erste Mal wieder aufgebrochen bist zur Reise, also ja, wo du dort angekommen bist, wo du gesagt hast, hey, ich kann das immer noch machen, ich verliere das nicht.
Ja, das war auch ein wieder Startschuss für das, was ich heute mache. Also mein Hauptfeld oder mein Hauptmerkmal bezieht sich auf Reisen. Also ich reise viel, arbeite im Reisebüro, probiere andere Leute zum Reisen bewegen, weil ich finde, Reisen bereichert einem auch, also andere Sachen zu sehen und andere Kulturen, andere Lebensformen, anderes Essen, ja.
Wann hast du deine Liebe fürs Reisen entdeckt?
Das ist wahrscheinlich schon dort ist so ein der Startschuss gewesen. Ich bin dann zurück nach diesen 10 Monaten Rehabilitation. Es ging dann darum, was machen wir beruflich weiter. Ich musste eine Umschulung machen. Ich bin ja vor dem Unfall habe ich die Maurerlehre abgeschlossen. Also im April war die Lehre fertig. Im Juli hatte ich schon wieder den Unfall. Und eigentlich dann zumal ist das Einzige, was man machen konnte, so echt, ist eigentlich eine KV-Lehre. Und dann habe ich eine Umschulung gemacht. Bin auch dort in die Umschulung gegangen. Die ist 4 Jahre. Hat die gedauert und dort bin ich auch schon das erste Mal wieder reisen. Bin dann, glaube ich, im zweiten Jahr schon mit Kollegen, also wir sind zu 8 hoch, sind wir schon zu Australien rumgereist. Also, und dann hat es schon angefangen. Also,
und vor dem Unfall war das Reisen auch schon so wie ein Lebensinhalt von dir oder ist das erst nachher gekommen?
Wir sind schon auch gereist, aber als Familie haben wir das nicht so können. Also, haben wir auch da nicht so die Möglichkeiten gehabt. Und als Fußgänger bin ich, glaub, mit 18 das erste Mal geflogen oder 19 mit der Familie auf Kanada. Das war dann zumal so eine Ausnahme, weil irgendwie ein schlechter Sommer war. Wir hatten so eine Art Obstbetrieb. Und dann hat der Vater gesagt, gut, jetzt gehen wir auf Kanada, auf die ganze Familie. Ich habe das auch gemacht und das ist das erste Mal, als ich geflogen bin. Und sonst bin ich mit dem Velo mal von Bern sind wir, glaube ich, auf Saint-Marie gefahren, das 4. hoch. Aber das war eigentlich so ein bisschen alles, aber gross. Gehen umreisen noch nicht. Also, die grossen Touren, ja.
Und während dem Unfall war einer der ersten Gedanken, kann ich noch mal Ski fahren. Hast du irgendwann den Gedanken gehabt, hey, ich werde nicht mehr reisen, ich werde nicht mehr fliegen? So ein bisschen Angst davor, dass dir das genommen wird?
Nein, nicht einmal.
Also für dich war klar, ich steige wieder ins Flugzeug rein, ich gehe die ganze Welt
bis
anschauen.
Bis dann bin ich ja erst einmal geflogen, aber ja, für mich war es schon, irgendwie geht das auch wieder. Ja.
Mhm. Wenn du jetzt bist du seit 36 Jahren bist intensiv am Reisen und du arbeitest auch in dem Beruf, durch andere Leute zu inspirieren. Wenn jetzt gerade, wenn ich dich intuitiv jetzt frage, nach einem bestimmten mega schönen Erlebnis, wo du kannst beim Reisen, was kommt da gerade in den Sinn?
Also für mich ist die schönste Zeit, als ich im 2012 meine Partnerin und ich ein Jahr in Australien war. Und dort haben wir 7 Monate im Zelt gelebt. Und das war für uns beide eigentlich die schönste Zeit, die wir mal hatten. Einfach so. Und dort haben wir keine Pläne gehabt. Es war nicht einmal der Plan, dass wir 7 Monate im Zelt leben. Aber es hat die Situation einfach so ergeben. Oder wir haben es so auf uns zukommen. Und ja. Und halt dort auch mit Leuten in Kontakt kommen, wenn man länger auf einem Campingplatz war, ist man dann mit den Locals ins Gespräch gekommen. Wir sind dort mit Aboriginals, haben wir über Roger Federer geredet, oder? Und so Sachen.
Die haben den gekannt?
Die haben den gekannt, ja.
Wirklich?
Das war unglaublich.
Ja, das ist krass.
Und dann haben wir gesagt, wir kommen von der Schweiz und haben alle gesagt, Roger Federer. Und dann haben wir über Roger Federer geredet mit den Aboriginals. Also, ja, das ist eins von so, wo ich mich am besten noch mal erinnere. Ja. Mhm. Ja.
Wie ist eigentlich ein Zelt barrierefrei?
Da habe ich mir wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Also jetzt, sie kann es sogar selber aufstellen. Also wir haben es nicht mehr. Sie kann es selber aufstellen, ja. Es ist so ein Tunnelzelt. Das ist so mit vier Stangen, wo man dann den Bogen gibt. Es ist 5 Meter lang, 3 Meter breit, 2 Meter hoch. Also es war schon fast Glamping, was wir gemacht haben. Wir haben dann 2 Feldbetten drin gehabt. Das ist etwa auf dieser Höhe. Auf diesem Feldbett haben wir eine Luftmatratze gehabt. Das war etwa die Höhe Rollstuhl. Und so haben wir es eigentlich gehabt. Und da haben wir wie 2 Kabinen gehabt in diesem Zelt drin. Und wir konnten heizen in diesem Zelt drin. Sehr ökologisch, aber nach einem Monat Zeltle haben wir dann mal so eine kalte Nacht gehabt und es hat unten durchgezogen bei diesem Feldbett. Dann habe ich eine Nierenbeckenentzündung bekommen, weil es so eine Kältebrücke gibt. Dann haben wir Leute getroffen und haben gesagt, sie machen das so, wir sollen doch schauen mit dem Öffeli. Dann haben wir das aber so einstellen, wenn es kälter geworden ist, glaube ich, als 13 Grad. Dann hat es angefangen heizen für einen kurzen Moment, hat warme Luft unten durchgelassen und von dann an habe ich nie mehr Probleme gehabt. Und also, wie gesagt, es war die schönste Zeit, die 7 Monate zelteln. Und es ist, gibt doch nichts Rollstuhlgängiges als ein Zelt. Da gibt es keine Stufen, keine Stege, wo man rauf muss, keine Keller, wo man runter muss. Es war tipptopp.
Also deine Partnerin liebt ausreisen und ihr könnt auch zusammen reisen.
Ja.
Wie hast du sie kennengelernt?
Beim Reisen.
Wann war das?
Das ist schon lange her. 2003 haben wir uns lernen kennen, glaube ich. Mhm. Und sie hat Reise geleitet bei Notwil, die so Reise organisiert für Tetraplegiker. Das heisst Tetra-Entlastungswoche, finde ich einen speziellen Namen. Aber,
ja, wie sollte man es nennen besser?
Ich weiß auch nicht, Reisen für Rollstuhlfahrer oder irgendwie Tetra-Entlastungswoche. Finde ich jetzt ein bisschen speziell, aber die Idee ist eigentlich, dass Leute, die zu Personen, die im Rollstuhl schauen, dass man die entlasten. Und dann konnte man sich anmelden und dann war die Pflege organisiert von Notwil her. Also, und dort hat sie Reisen organisiert und ich bin als, quasi als, wie sagt man, als Gast mitgegangen, also habe mich angemeldet mit anderen Kollegen. Und dort haben wir uns lernen kennen, aber ist noch nicht dort, hat es noch nicht gefunkt, aber wir haben dort schon über das Reisen geredet. Und ja, und nach den Ferien sind wir irgendwie in Kontakt geblieben und sind dann zusammen auf Reisen. Ja. Und gehen heute noch zusammen auf Reisen. Ja.
Weißt du,
ja,
wie oft wir schon zusammen gereist sind?
Wir zwei, ja, ja, wir sind alle Jahre unterwegs. Also, ich kann nicht allein reisen, unmöglich. Also, ich kann nicht einmal irgendwie, ja, Hosen selber anlegen, Pullover, Jacken anlegen. Ich brauche am Morgen Hilfe zum Aufstehen, am Abend für ins Bett. Ja.
Also, bevor du deine Partnerin kennengelernt hast, bist du immer angewiesen auf Kollegen oder dass du in einer Gruppe unterwegs bist und jetzt könnt ihr einfach das zweite reisen.
Ja, genau.
Das ist schon noch, wie hat das so ein bisschen dein Leben verändert?
Ja, allgemein halt einfach nicht mehr alleine reisen können. Das ist wirklich das, was mich am meisten, soll ich mal sagen, reut, dass ich das nicht mehr kann. Ich glaube, ich wäre auch gerne mal einfach allein losgezogen. Vielleicht ist das so entstanden in dieser Geschichte, dass ich eben das gar nicht mehr kann. Ist das wie eine Sehnsucht, die ich nicht mehr werde können erleben. Ich werde nie alleine reisen können. Handkerum ist ja mit jemandem Reisen eigentlich etwas Schönes, weil man kann das teilen, was man erlebt. Und ich habe von Leuten gehört, die alleine reisen, dass sie sagen, ja, wem soll ich das jetzt teilen? Oder? Und wenn man zusammen reist, dann haben wir so viele Erinnerungen zusammen an unsere Reisen. Und, ja.
Also du hast den grössten Teil von deiner Reise ja gemacht, schon nach dem Unfall. Aber gleich jetzt verglichen mit der Reise, die du hast vor dem Unfall, was ist anders, wenn man im Rollstuhl reist?
Die Abhängigkeit, die ich habe, ist halt schon also im Alltag allgemein. Also daheim habe ich Spitex oder Partnerin, die mir hilft. Und beim Reisen ist es eigentlich nur die Partnerin. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren bin ich gar nie mehr mit jemand anderem reisen als mit meiner Partnerin. Ich könnte ja jemand anderes fragen. Aber das würde sie, glaube ich, ändern.
Das will sie nicht.
Sie müsste Taschen packen und ich kann gerade Zeug erleben und sie muss daheim bleiben. Also, ja, würde auch schon gehen. Aber ja, wir sind so vertraut miteinander. Also, das ist jetzt jeder Handgriff. Oder? Das ja. ist natürlich. Aber was sich verändert hat, ja eben. Die Abhängigkeit, die ich habe. Das ist nach wie vor, an dem hadere ich wahrscheinlich am meisten noch, dass ich nicht selber losgehen kann.
Wie erlebst du so die Welt in Bezug auf Barrierefreiheit beim Reisen? Wie hat sich das vielleicht auch verändert in diesen, nicht 40 Jahren, aber gleich?
Ja, es hat sich schon verändert. Also, in der Schweiz kann man sagen, der öffentliche Verkehr ist sicher besser geworden, ist aber noch nicht lang nicht am Ziel. Aber als ich, meine Partnerin kommt von St. Gallen, als ich sie kennengelernt habe, haben wir, glaub ich, in St. Gallen in keine Busse einsteigen können, wir haben in kein Kino können, es war nicht rollstuhlgängig. Ja, in Bern war das Ende schon möglich. Bern ist, so ich würde jetzt mal behaupten, die Rollstuhlhauptstadt der Schweiz. Weil, ja, ist Bern recht gut ausgebaut, auch mit Behindertentransport und so. Und sonst so SBB, Bergbahnen und so, die werden immer besser. Im Ausland kommt es erst langsam. Aber durch meine Reisen hoffe ich eigentlich auch, dass auch das im Ausland noch ein bisschen mehr gefördert wird. Das ist ja schon auch ein bisschen eine Aufgabe, die ich in mir innen sehe. Einfach
ja. Gibst du auch Feedbacks?
Ja, das gebe ich schon auch, ja.
Und wie nehmen die Leute das auf?
Ja, zum Teil habe ich es gemacht, zum Teil nicht. Müssen wir eigentlich nachschauen, ob es jetzt wirklich rollstuhlgängig ist. Also, ja. Und, aber dafür kann ich auch sagen, ich glaube, ich war auf allen 5 Kontinenten, die es gibt. Und auf jedem Kontinent ist mir irgendwo in einer Form eine Rampe gebaut worden und so von einheimischen Leuten. Und ja, haben es dann möglich gemacht, dass ich einfacher am Ort reinkommen oder raufkommen oder in ein Boot reinkommen oder so. Ja. Aber da ist noch, ja, da sind wir erst am Anfang. Das wird noch Generationen brauchen, bis an vielen Orten kann man reisen. Es gibt schon Länder, wie Amerika oder Australien. Die sind recht fortschrittlich. Und da schaut man ja jetzt so, je länger sie mehr, dass einfach von Anfang an geht, etwas barrierefrei ist. In der Schweiz hat man zum Teil scheitert ja Denkmalschutz. Da ist sicher noch viel Luft nach oben, aber ja, braucht einfach die Zeit. Also, ja.
Wenn ihr jetzt etwas wünschen könntest bezüglich Barrierefreiheit in der Schweiz, wo dann quasi der Bund müsste mit Hochdruck umsetzen, was wäre es?
Ja, also das ist ja schon das Thema beim Bund oder eben bei der SBB, einfach die ganze ÖV-Geschichte. Wäre ja das Gesetz gewesen, dass alle Bahnhöfe hätten, oder Stationen und Bahnhöfe müssen barrierefrei sein und sie es nicht, also ein grosser Teil ist es nicht. Und das ist schon so, also ich habe mich mit der Zeit fast daran gewöhnt, ich muss anrufen, ich komme nicht allein von dort nach da. Aber jetzt, wo das in gewissen Bereichen möglich ist, merkt man eigentlich, wie viel Freiheit es einem gibt. Und da sollte man schon daran arbeiten. Also klar, im Vergleich zu anderen Ländern und so sind wir dann wieder voraus, aber wir sind auch hinterher gegenüber anderen Ländern. Also es gibt schon, ich finde, Spanien zum Teil macht es recht gut. Also in der EU allgemein zum Teil, wo die Barrierefreiheit mehr auf die Fahne geschrieben ist als zum Teil in der Schweiz. Oder? Aber ja, das ist ein leidiges Thema und da könnte man auch Stunden darüber diskutieren. Oder?
Und, ja. Und wie begegnet einem die Menschen? Also sind die Menschen hilfsbereit, gerade im öffentlichen Raum?
Ich finde sehr. Also, wenn ich gehe mit dem ÖV auch arbeiten, mit dem Bändli und dem Zug. Also so trammässig bin ich unterwegs und mit der BLS. Und wenn ich irgendwo schon nur die Leute sehe, dass ich nicht gut reinkomme oder so, die wollen alle helfen oder fragen, kann ich helfen und so. Ich erlebe es eigentlich recht positiv. Also, gehört manchmal schon Leute, es ist nicht so, ich persönlich finde, die Leute sind sehr hilfsbereit. Also, wenn ich in einen Laden gehe, etwas einkaufen oder so, irgendwo das Gestell aufschauen, können wir die Leute auch fragen, kann ich etwas helfen? Und, ja. Aber es kommt vielleicht auch darauf ab, wie offen das ich gegenüber diesen Leuten bin. Und,
genau, so erlebst du das du so oder auch andere Leute im Rollstuhl?
Anders, okay.
Und, also wenn du mit anderen Menschen im Rollstuhl redest, hörst du da teilweise auch andere Geschichten? Das
hört man auch, ja. Das ist, aber ich will jetzt da niemandem zu Nacht retten, aber das ist auch bei den Fußgängern so. Also, sag jetzt mal, je nach, so wie man in den Wald ruft, kommt es zurück. Oder? Aber das ist menschlich, das hat nicht unbedingt mit Behinderung zu tun, aber wenn Hilfe nötig wäre, habe ich die eigentlich immer bekommen. Also, ja.
Ich würde gerne noch mal ein paar Fragen zu deiner Beziehung stellen, zu deiner Partnerin. Was verbindet euch dort, vielleicht auch abgesehen vom Reisen?
Ja, was verbindet uns? Einfach so, wie wir vielleicht auch denken, in gewissen Hinsichten. Eben, sei es politisch, sind wir auch beide so ein bisschen ähnlich. Ja, das vereinfacht so, aber wir essen gerne gut essen, ein gutes Glas Wein dazu. Wir gehen gerne in die Natur. Da sind wir wieder beim Reisen. Also das Reisen ist ein grosser Teil. Aber auch, wie wir wahrscheinlich mit Leuten umgehen. Also offen sein gegenüber fremden Leuten, auch, anderen Leuten, eben auch gegenüber Leuten, die vielleicht eine Behinderung haben oder so. Ich glaube, da sind wir ähnlich unterwegs, was jetzt das anbelangt. Ja.
Und wie ergänzen ihr euch?
Wie ergänzen wir uns? Ja, ich bin um jeden Handgriff, den sie mir geben kann, froh. Und ich tue ihr vielleicht Reisen buchen. Hat sie, glaube ich, in den letzten 10 Jahren nicht manchmal oder gar nie. Und wir teilen uns auch, sei es daheim, wenn wir kochen. Also ich koche nicht. Ich bin so typisch, fast das Einzige, was ich kann, ist grillieren. Weil ich den Grill wirklich gebig bedienen kann, auf meiner Höhe ist. Und die Küche ist bei mir daheim nicht so eingerichtet. Und meine Partnerin kocht sehr gerne. Und dann tun wir das zusammen. Auch in dem Sinn zelebrieren manchmal. Ja.
Fast ein eine klassische Rollenverteilung.
Ja,
aber wenn es für euch stimmt, ist das ja das Wichtigste.
Ich würde gerne mehr kochen, aber da kann ich wie zu wenig. Also ich bin motorisch da. Hat sie Geduld nicht neben der Rand stehen und ich auch die Nerven nicht alles erklären. Und ich kenne Rollstuhlfahrer, die machen das auch so, dass der kocht, der im Rollstuhl ist. Und die Frau dort Handgriffe macht, das geht auch gut und manchmal weniger gut. Also, ja, ganz normal. Also, ja.
Gibt es auch Sachen, ich meine, ganz viele Sachen sind für dich schwieriger oder du bist auf Hilfe angewiesen. Gibt es auch Sachen, die einfacher sind?
Wenn man im Rollstuhl ist?
Ja, wo man
also
so...
Jetzt gerade, ich komme immer zurück auf die Reise, ist schon ein Türöffner. Also, egal wo wir sind, wir waren jetzt gerade in Laos, Thailand, mit dem Rollstuhl da irgendwo mitten in Bangkok. Daher kommst du ja dann so ein Zuggerät für Vordran, sogenanntes Swiss-Track. Das ist ein Elektromotor, das mitzieht. Da kann ich wirklich auch, wir gehen wandern und so mit dem. Da bin ich in Bangkok in dieser Stadt und da haben wir alle Leute haben wir wie fast geklatscht, als ich mit dem bekomme. Und haben auch gelacht und Freude gehabt. Und, wirklich, eben, ist schon ohne Türöffner. Also, wenn man mit dem Rollstuhl kommt, das schätzt man manchmal schon, weil man ja auch willkommen ist. Es gibt so Orte, wenn man irgendwo Sehenswürdigkeiten geht, anschauen oder so, dass man nicht muss anstehen muss. Das ist auch ein Vorteil manchmal. Das sind kleine Vorteile, aber ich sage jetzt mal, so ein halb leeres Glas oder das halb volle Glas. Und, ja.
Es ist schön, dass eigentlich, obwohl man normalerweise mehr Barrieren hat oder eben eine kleine Stufe, wo die anderen Menschen einfach drüber laufen, vielleicht für dich eine grosse Barriere ist, dass trotzdem auch ein Türöffner ist irgendwie, dass die Leute das möglich machen
wollen.
Dass du und andere Menschen im Rollstuhl auch alles können erleben können.
Ja, und gerade beim Reisen, wenn man im Ausland ist, wo eben viel nicht barrierefrei ist, dann machen es die Leute barrierefrei. Also die haben in Kuba oder in Kenia oder wo auch immer, ich war da schon auf kleinen Bötchen, auf halben Floss und so, und die haben das einfach ermöglicht. Die haben gesagt, das geht schon irgendwie. Und wo man in der Schweiz oder in der westlichen Welt, da könnte das und das passieren, das überlegen sich die gar nicht. Klar, vielleicht ist es manchmal von meiner Seite her vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich denke, die Naivität braucht es und hat mich auch schon weit gebracht.
Das gehört, glaube ich, auch ein bisschen zum Reisen, dass man in anderen Ländern packen, zu dritte auf einen Scooter und noch einen Hund und noch ein Kind vor.
Ja, also, das ist auch ein bisschen so. Ich kann Rollstuhltransport irgendwie auf einem Fahrzeug hängen, auf der Abladefläche, nicht überlegen. Oder? Also,
was sind so Sachen, die du erlebt hast auf dem Rollstuhl beim Reisen, wo man jetzt denken würde, das ist niemals möglich?
Kommt mir einfach gerade eine Geschichte in den Sinn. Das ist auch während der Ausbildung, also bei der Umschulung, waren wir 3 Rollstuhlfahrer, sind wir auf Israel, also auf Elat, ans Rote Meer. Ja, da war ich, glaube ich, 2 Jahre im Rollstuhl gewesen, und haben wir da uns 3 Begleiterpersonen gesucht, die sie mitkommen, und haben wir dort welche Zeug erleben. Und dann sind wir dort auch so in eine Art Veranstalterbüro gegangen und haben die gefragt, was es so gibt. Dann haben sie gesagt, U-Boot. Und wir haben uns so angeschaut, ein U-Boot mit dem Rollstuhl, was das geht. Und dann haben sie uns so angeschaut, ja, ja, das geht schon. Und dann sind wir dort her, ja, zu diesem Hafen, und dann haben uns 3 Rollstuhlfahrer, haben die uns einfach in ein U-Boot runtergelassen, und ich kann das nicht anders sagen.
Also wie kommt man dort rein überhaupt? Ja, ich bin ja noch nie in einem U-Boot
gewesen. Ja, 2 Leute da oben und unten, und es geht 2 Meter gerade Stegen nach. Dann haben die uns dort oben hergetan.
Also eine Leiter?
Ja. Und das ist gegangen, und eben so viel zu naiv. Wir haben gesagt, ja, wenn die sagen, es geht, dann machen wir das. Oder?
Und wie war es im U-Boot?
Also im U-Boot war es eigentlich cool gewesen. Ich war gross, hatte nicht Platz mit den Beinen, aber ich war froh gewesen, nach 2 Stunden ein bisschen aus einer unbequemen Lage wieder rauszukommen. Wir waren 60 Meter unter Wasser, haben Fische gesehen, es war wunderbar.
Wow, okay.
Und raus musste ich auch wieder. Da haben wir schon kaum sind wir dumm gesehen und gedacht, okay, jetzt haben sie eine Stunde, wie bringen die uns wieder rauf? Nach 2 Stunden haben sie uns die wieder raufgenommen und ja, also die haben sich einen schieren Bruch geholt. Was mir dann passiert ist...
Sie haben wahrscheinlich das Gleiche gedacht, als ihr da unten gewesen seid, damit sie wieder rauf.
Peinlich war es einfach, beim Rausgehen hatte er so Stoffhosen. Zwei Leute haben mit unten aufgestossen, da bin ich auch 2 gestanden, und dann bin ich blieben hängen bei der Luke, jetzt mir die Hose bis zu den Knien abgezogen. Eher peinlich,
ja, okay.
Aber ja, ich habe alle gelacht und ich also denkt für mich okay, aber schnell über die Hose wieder aufgezogen und alles gut, oder? Aber ja.
Gibt es sonst noch so spezielle Erlebnisse? So in die Richtung?
Beim Reisen? Ja, es gibt auch immer wieder. Das haben wir mal so. Was soll ich sagen? Ja, gut, das war jetzt nicht beim Reisen gewesen. Gegen Gleitschirmfliegen bin ich auch schon.
Wie ist denn das gegangen?
Ist gut gegangen.
Wie ist das gegangen? Da muss man ja steuern, aber du bist im Tandem.
Nein, ich war Tandem. Ja. Ich habe gesagt, sie müssen mir die Beine aufbinden.
Okay.
Ja, beim Landen nicht, dass die dann zuerst im Boden ankommen und so.
Mhm.
Aber sonst kommt mir jetzt nicht speziell. Sie sind also bei Oga Kanufahren. Mal eine Geschichte gibt es noch. Wir waren in Neuseeland an der Westküste auf der Südinsel, genau. Und dort haben wir jemanden getroffen, den ich schon 7 Jahre vorher getroffen habe in Neuseeland. Wir sind dann das zweite Mal auf Neuseeland. Und der hat uns dann mit einem Quad einfach etwa 40 Kilometer der Küste entlang, sind wir mit dem Quad gefahren. Da habe ich auch gefragt, ja, wie stellst du dir das vor? Er hat gesagt, ja, ich steuere, hocke vorne und fahren das Fahrzeug. Du hockst hinten drauf und deine Partnerin hockt hinter dir. Dann sind wir zu dritt auf dem Quad einfach der Westküste entlang gefahren. Auch zum Teil, ich weiß nicht, noch nie ein Fußgänger war, aber ich war mit dem Rollstuhl dort. Oder? Und das war gut. Und auf Fidschi war ich mal. 5 Wochen auf einer Insel. Genau, nicht 5 Wochen, ich war 5 Wochen auf Fidschi, aber 3 Wochen auf einer Insel, wo wir eigentlich geplant hatten, 4 Tage zu gehen. Und das hat uns so gefallen, dass wir dann länger sind geblieben. Und dort hier, da haben wir 2 Stunden mit einem Boot auf die Insel raus müssen fahren. Und ich habe ihnen gesagt, sie sind im Rollstuhl. Und die haben einfach nur gesagt, ja, ja, es sind keine Probleme, sie helfen mir. Und auch ein bisschen naiv eben. Haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir das, wenn sie sagen, das geht. Oder? Dann sind wir einfach angekommen bei der Insel, es waren ja Savas-Inseln. Ja, dann war es Eppe. Und die Insel war etwa 300 Meter vom Boot weg, wo ich aussteigen musste. Und dann haben die mich dort mit dem Rollstuhl aus dem Boot in ein kleines Boot hineingelüpft. Das hat gewählt und gemacht. Und dann haben sie mich etwa noch 200 Meter. Mit einem kleinen Boot konnte man einen Teil herfahren und den Rest. Haben sie mich wie einen Sänfte 200 Meter zum Strand gebracht. Oder? Und dort war ich dann 3 Wochen auf der Insel, jeden Tag baden, schnorcheln. Und auch dort haben sie mir eine Rampe gebaut für ihn, ein Bungalow rein. Also, ist auch gegangen.
Wow. Ja. Und wie geht das mit dem Schnorcheln?
Das ist etwas speziell. Ich kann ja dann, wenn ich das Zeug anhabe und unter Wasser bin, kann ich nicht reden. Und dann haben wir wie abgemacht gehabt. Wenn ich mich nicht mehr bewege, soll ich wieder auf den Rücken drehen.
Oder so. Okay.
Und das haben wir nicht gemacht. Also Schnorcheln kann man ja eigentlich schnaufen, das stimmt. Mhm. Und dann mit dem begleitet, der hatte so wie einen Bodyguard. Und, aber ja, Schnorcheln ist nicht meins. Ja, irgendwie immer Wasser ist reingekommen und so. Und dann haben wir abgemacht, ich will gar nicht schnorcheln. Genau, so war es. Ich hatte nur eine Taucherbrille an. Und dann hat er mich auf den Bauch gedreht. Ich kann ja nicht selber drehen im Wasser. Und dann habe ich gesagt, ja, ich tue mich ein bisschen und so. Und wenn ich mich nicht mehr bewege, soll ich wieder auf den Rücken drehen. Und das ist dann gut gegangen.
Wow. Also du getraust dich eigentlich mehr Sachen zu machen, wie die meisten Menschen, die nicht in der Schule sind?
Ich muss ja vertrauen den Leuten und ich schenke denen das Vertrauen. Und es ist bis jetzt immer aufgegangen. Also ich bin ja schon im 5. Stock von irgendetwas, von einem Gebäude oder irgendwo. Mhm. Und da muss ich auch vertrauen, dass die Leute, die mich ja zum Teil dort rauf wollen, nehmen. Also ich sage, ja, mal, jetzt kommst du da rauf. Dann.
Also ohne Lift?
Ohne Lift.
Wow.
Ja, ich war in Zürich schon auf Dachterrassen. Leiter drauf und ist auch gegangen. Also.
Hat es doch aber auch Sachen, so Vorschläge gegeben von Leuten? Also es ist ja mega schön, dass sie dir das alles möglich machen, aber irgendwelche Vorschläge geben, wo dann du gesagt hast, hey, nein, das ist mir zu heikel, das mache ich nicht.
Ja, das war echt das. Ja, beim Reisen habe ich es, glaube ich, noch das meiste ich, glaube, mitgemacht. Ja. Ich glaube, aber das waren eher Kollegen, die wir mal in Grindelwald waren, die Idee hatten, ich könnte mal auf Bussalp aufnehmen, mit dem Schlitten ab oder so. Schlitten irgendwie auf einen anderen Schlitten und dann gesagt, das lassen wir jetzt glaub, gescheiter lassen. Also,
Also du machst ja schon auch die Gedanken? Du sagst nicht einfach let's go?
Nein. Okay. Also ich würde heute auch gewisse Sachen vielleicht nicht mehr machen. Also, Gleitschirm fliegen, also ja, wenn man so lange im Rollstuhl ist, hat man auch recht brüchige Knochen, also Osteoporose. Ich würde heute auch nicht mehr alles machen. Ja. Aber ich bin froh um alles, was ich gemacht habe. Und es ist ja gut gegangen.
Ich habe noch so ein bisschen ein letztes Thema, wobei ich habe das Gefühl, dass es dich nicht wirklich betrifft. Aber so etwas wie Scham, dass du im Rollstuhl bist oder zu einer Beeinträchtigung hast. Hast du das irgendwann mal so ein bisschen erlebt?
Dass ich Scham habe.
Ja, dass du dich schämst oder dass du das Gefühl hast.
Ja, schäme nicht, aber manchmal schon so. Ja. Das gibt es, glaube ich, schon manchmal zwischen. Schäme ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber vielleicht faul am Platz. Oder jetzt müssen die Leute so viel müssen helfen. Vielleicht ist es mehr das. Also,
dass du eine Belastung bist für die anderen Menschen.
Vielleicht ist es mehr das, ja. Mhm. Aber da habe ich auch, je länger sie mehr abbauen. Ich gehe heute einfach. Und wenn es nicht geht, dann soll es auch die Leute sagen. Oder ich sage es denen, dass ich den Leuten nicht zu fest zur Belastung würde fallen. Oder so. Mhm. Aber Scham, ja, Scham, glaube ich nicht. Also, manchmal ist es fast, wenn man so in Ländern ist, wie jetzt gerade in Laos, wo wir waren, ist es mehr so, wie wenig das die Leute haben und die Möglichkeit, die ich habe. Also, was wir in der Schweiz haben, ist eigentlich ein Privileg. Also
dass du dich eher schämst, dass es dir so gut geht und du so viel hast und die anderen nicht.
Ja, auch da schäme vielleicht den falschen Ausdruck, aber macht sich schon seine Gedanken. Also, hey, 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 ja, die Möglichkeiten. Und es gibt ja Länder, die haben nicht einmal für Leute, die einen Unfall haben, wie ich, den Rollstuhl. Also, die haben die Möglichkeiten nicht. Oder dann gibt es die Länder, wo Leute, die im Rollstuhl sind, verstecken, weil es von der Gesellschaft halt noch nicht akzeptiert ist. Also, und das sehe ich auch ein bisschen als Aufgabe vom Reisen. Von meinem Reisen, diesen Leuten aufzuzeigen, hey, auch wenn man im Rollstuhl ist, es gibt ein Leben. Und ja, dann auch Mut machen, also das Ganze auch sichtbar machen. Also, man ist im Rollstuhl, ja, man ist eine Belastung zum Teil, das kann so, schon so sein. Aber es ist möglich und die Leute helfen ja. Also, ich erlebe so viel Hilfsbereitschaft, dennoch gerade in diesen Ländern.
Aber es ist nicht so einfach, zum Hilfe annehmen.
Nein, das ist schon nicht einfach. Das ist schon so. Also, ja.
Noch ganz zum Schluss, wenn du jetzt wirklich deine Situation wahrnimmst und gerade im Kontext mit Armut, mit anderen Menschen, die auf eine andere Art und Weise keine Möglichkeiten haben, bist du so, wenn du jetzt einfach Bilanz ziehen, bist du dankbar für deine Situation und die Möglichkeiten, die du hast?
Ich bin dankbar, dass ich in meiner Situation in einem Land leben kann wie in der Schweiz. Und ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, eine Botschaft vielleicht rauszutragen, meine Botschaft. Es geht auch, wenn man in dieser Situation ist, wie ich bin. Und ja, ein bisschen das. Also, ja. Aber dankbar für die Situation, dass ich im Rollstuhl bin.
Mhm. Nein, das
ich würde den Tang sofort geben, wenn ich wieder laufen könnte. Aber das geht gar nicht. Also, das habe ich dann ziemlich schnell mal, hat vielleicht ein paar Jahre gegeben, wo man und ich das Gefühl hatte, ja, wenn es irgendwie etwas gibt, was es möglich macht. Aber der Körper, wenn man so lange im Rollstuhl ist wie ich, meine Gelenke, das würde gar nicht mehr gehen. Also rein technisch gesehen oder rein medizinisch gesehen ist es vielleicht bei frisch Verunfallten eine Chance. Aber jemand, der 36 Jahre im Rollstuhl ist wie ich, da ist der Körper ja auch wie verformt, also meine Sitzposition und ja, nein, also.
Also du hast du bist im Reinen damit.
Es gibt viele Rollstuhlfahrer, die sagen, akzeptieren könnte sie das nicht. Ich für mich kann ganz klar sagen, ich habe es akzeptiert. Und dank dem kann ich vielleicht auch das machen, was ich mache. Oder bin ich so wie gekommen und ich habe das Gefühl, auch, dass ich offen bin. Und dank dem bin ich vielleicht auch beim Globetrotter dazugekommen, wo ich eben meine Leidenschaft kann ausleben kann. Und Globetrotter mir auch die Bereitschaft gibt. Oder? Ja. Und da, ja, das ist einfach schon sehr viel wert. Also, ja.
Gibt es irgendetwas, was du dir wünschst oder was du gerne noch erleben
würdest? Ja, weiter geht's reisen.
Hast du so eine Bucketlist oder so?
Nein. Es gibt so viel, ich sage, das Leben ist eh zu kurz, um die Schönheit von dieser Welt zu sehen. Und wir hatten ja kurz vorher davon gehabt, auch die Schweiz hat viele schöne Sachen. Oder? Und mein Thema ist auch immer, wer die Schweiz nicht schön oder die Schönheit von der Schweiz nicht sieht. Der muss gar nicht reisen, ist meine persönliche Meinung. Und der sieht es auch nicht in anderen Ländern. Also, ganz klar, denkt es mir. Also, was wir in der Schweiz haben, ist ja wirklich auch sensationell. Aber es gibt noch viel anderes, was eben auch sensationell ist und schön. Und, ja.
Mehr von Sichtbar gibt es auf blick.ch/sichtbar oder auf YouTube auf dem Blick-Reportage-Channel, wo wir den Roland auf einer Reise mit seinem Bus besucht haben.